dann habe ich in meiner Stille sozusagen angefangen, andere Frauen zu beobachten und festgestellt, dass es den meisten wo es genauso geht. Also wirklich unabhängig davon, wie ihr Körper aussieht. Das hat nichts mit der Fülle, dem Alter, der Haut, was auch immer zu tun gehabt. Dass ganz, ganz viele ständig im Kopf, so kam es halt bei mir an, damit beschäftigt sind, was andere über sie denken. Und jetzt kannst du mal über dich selbst ein bisschen nachdenken, das reflektieren, wie es dir so geht. Ob es dir auch so geht, dass du ständig, und vielleicht ist es dir auch gar nicht so bewusst, wie es ja bei mir auch war, dass du ständig damit beschäftigt bist, darüber nachzudenken, was andere über dich denken. Alle zuppeln ständig an ihrer Kleidung rum. Sehr viele überlegen, was sie auf ihr Teller legen. Man sieht es ja da an dem Buffet. Auch was andere sehen, was sie essen oder was sie auch beim Einkaufen aufs Band legen. Und das finde ich so, so, so schlimm. Als wäre da ständig irgendwie so eine Essenspolizei, nennen sie ja die im Intuitive Essen, so eine Essenspolizei neben dir in Form von den anderen Menschen um dich rum, die dich sehen, oder es ist nicht nur Essenspolizei, sondern auch Körperpolizei, was mutest du anderen Leuten zu, denen quasi zur Schau zu stellen? Und das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Hallo, ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung, für intuitives Essen und für ganzheitliche Frauengesundheit. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Ich war 3 Tage komplett allein, also komplett allein im Sinne von, dass ich kein Schwein gekannt habe, wo ich war. Ich bin alleine losgefahren, ich bin alleine dort gewesen und ich bin alleine wieder zurückgekommen. Und für manche von euch ist es vielleicht so, oh ja, super easy, gar kein Stress, mache ich ständig. Ich weiß, dass es für viele nicht so ist und für mich war es auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und auch wenn ich Freundinnen davon erzählt habe, dass ich 3 Tage komplett alleine wegfahre, also Urlaub mache, haben auch viele gesagt, puh, das habe ich auch noch nie gemacht und ja, wie wird es dann wohl? Und sind schon gespannt gewesen, wie das denn so abläuft und ja. Es war besser als gedacht, es war aber auch nicht ganz so einfach. Also für alle, die das nicht so einfach finden, die das noch nie gemacht haben, erzähle ich einfach mal, ja, was denn so meine Erkenntnisse waren und warum ich erstmal überhaupt weggefahren bin. Ich bin 3 Tage alleine nach Garmisch gefahren. Und das kam so, dass ich vor 2 Wochen so das unglaubliche Bedürfnis hatte, einfach eine Pause zu kriegen und habe dann spontan ein Hotel gebucht. Und warum habe ich Garmisch gebucht? Weil Garmisch für mich keine große Überwindung ist. Also nochmal vielleicht zur Ergänzung, wie ihr wisst, ich war schon auf Retreats, ich bin schon alleine mit Gruppen, wo ich niemand kannte, irgendwo hingefahren. Der springende Punkt ist aber, ich wollte wirklich die ganze Zeit alleine sein, wo ich niemand kenne und wo ich auch nicht in eine Gruppe mich integrieren muss, weil das weiß ich, das ist für mich kein Problem. Was für mich ein Problem ist, ist, wenn ich die ganze Zeit alles alleine machen muss. Und vor 2 Wochen war mir einfach alles viel zu viel bei mir zu Hause. Also wer es nicht weiß, wer diesen Podcast noch nicht so lange hört, ich habe ein kleines Kind. Mein Sohn ist jetzt 3 geworden und die letzten 4 Jahre, würde ich jetzt eigentlich sagen, wenn man die Schwangerschaft dazu zählt, waren echt tough. Also die Schwangerschaft war für mich wirklich unglaublich schwierig. Ich habe da auch einige Podcast-Folgen dazu gemacht, wen es interessiert. Also die Schwangerschaft war wirklich, würde ich fast sagen, traumatisch für mich, rückblickend. Manche Phasen mehr, manche Phasen weniger. Es war gleichzeitig auch noch Lockdown. Wir haben in Berlin gewohnt, ich habe niemanden gekannt. Es war wirklich, wirklich eine sehr schwierige Zeit für mich. Natürlich auch mit dem problematischen Essverhalten und Körperwahrnehmung und so weiter in der Vergangenheit. Das hat das Ganze jetzt nicht leichter gemacht. Ich würde jetzt rückblickend sogar sagen, das war ein Teil dessen, warum es so problematisch für mich war, die Schwangerschaft. Das ist aber eine andere Geschichte. Also zuerst die Schwangerschaft, die wirklich super schwierig für mich war. Dann die Elternzeit fand ich auch extrem anstrengend. Also ein Jahr, also wir haben das wirklich so klassisch aufgeteilt und zwar ganz bewusst eigentlich. Ich würde es jetzt heute nicht mehr so machen. In dem Moment haben wir es aber so gemacht, dass ich eben unter der Woche untertags mit unserem Sohn war. Morgens und abends und auch oft nachts, muss man sagen, hat halt mein Mann mitgearbeitet oder hat ihn halt auch genommen und ich hatte dann frei. Also er hat wirklich viel gemacht, aber die Tage, die Wochen waren unglaublich lang und sehr, sehr anstrengend. Also das muss man mal erlebt haben, um zu wissen, was Anstrengung bedeutet. Dann die Kleinkindphase mitarbeiten. Wir haben sanieren gerade immer noch, aber ziehen jetzt bald um, ein Haus saniert. Gleichzeitig habe ich meine Therapeutenausbildung gemacht, die aber noch nicht, also erstmal den Heilpraktiker, den habe ich fertig gemacht im ersten Babyjahr, dann die Therapeutenausbildung und ja, jeder sagt so, warum musst du das auch machen? Ja, das ist eine andere Thematik, aber im Endeffekt, es ist einfach so viel gewesen und ich bin immer wieder echt so an dem Punkt, wo ich mir denke, ey, ich pack es nicht mehr, was halt einfach so los ist bei uns jeden Tag. Und die Tage allein haben mir immer wieder gezeigt, wie krass es eigentlich ist, der Unterschied zwischen, wenn du dich nur um dich selber kümmern musst oder wenn du einfach hier so ein ganzes, ich nenne es immer Ökosystem, am Laufen halten musst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war wirklich extrem viel die letzten Jahre und jetzt habe ich wirklich dringend eine Pause gebraucht und deswegen habe ich spontan einfach Garmisch gebucht. Und natürlich muss ich sagen, ein wunderbares Buch hat mich dazu inspiriert oder ich hatte schon länger vor, das mal zu machen, mehrere Tage alleine wegzufahren. Und zwar das Buch Vom Glück allein zu sein von Marie-Louise Ritter. Eigentlich nennt sie sich, glaube ich, Luise Ritter, aber der ganze Titel ist Marie-Louise Ritter, Vom Glück allein zu sein. Keine bezahlte Werbung. Ich habe das Buch selber gekauft und ich finde, also ihre Bücher einfach inspirieren mich so sehr. Sie hat so eine Energie, die mich irgendwie abholt, mich in so wirklich so eine positive Stimmung und so eine, ja, Inspiration mir verschafft und deswegen hatte ich mir das schon länger vorgenommen und bin dann einfach weggefahren. Und ich habe mir das Buch auch vor einem Jahr circa gekauft, weil ich weiß, dass ich nicht sehr gut länger alleine sein kann und habe mich auch immer gefragt, warum ist das so? Warum kann ich nicht so gut alleine sein? Und der Grund ist mir jetzt schon klar geworden, das kommt jetzt auch gleich. Ich bin jetzt also nach Garmisch gefahren, ich habe mich in München, also ich wohne aktuell noch in München oder wieder in München, jetzt aber nicht mehr lange, habe mich einfach in den Flixbus gesetzt, bin nach Garmisch gefahren, der fährt da direkt und bin ins Hotel eingecheckt, bin dann alleine wandern gegangen, alleine essen gegangen, und es war einfach so krass, was ich dabei festgestellt habe, nämlich meine Comfortzone, also der Raum, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich bewegen kann, ist einfach so klein, wenn ich alleine bin. sobald jemand dabei ist, habe ich überhaupt keine Probleme. Sobald ich aber alleine bin, fühle ich mich mega unsicher in neuen Situationen und oft auch unwohl. Und ich kann natürlich jetzt nicht auf das Gefühlsleben von anderen zugreifen. Ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr vielen Leuten so geht. Ich gehe aber auch davon aus, dass es Leute gibt, die da nicht so das Problem damit haben. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen auf dieser Reise. Oh Mann, jetzt labere ich schon. Wenn es dich nicht interessiert, dann spule einfach vor. Ich dachte immer, ich bin einfach zu extravertiert. Ich will einfach lieber mit Menschen sein. Ich liebe Menschen und ich dachte immer, das ist der Grund. Ich bin so gern mit anderen zusammen. Ich kann mega viel aus sozialen Kontakten ziehen und es stimmt auch. Was aber auch der Grund ist, ist, dass wenn ich nicht mit anderen Leuten bin, von denen ich öfters einfach ein positives Feedback bekommen, wo ich Dopamin rausziehen kann aus dem, dass ich das Gefühl habe, und das ist jetzt schon mir auch ein bisschen unangenehm, daraus, dass ich positiv auf Leute wirke, kriege ich oft positive Rückmeldungen. Und diese positiven Rückmeldungen führen zu einer Bestätigung von mir selbst. Das heißt, immer wenn ich mit Leuten zusammen bin, oder nicht immer natürlich, ich kriege auch negatives Feedback, aber immer wenn ich mit Leuten zusammen bin, kriege ich positives Feedback, das mich immer wieder so in kleinen Dosen bestärkt, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und wenn ich nicht mit Leuten zusammen bin, dann habe ich das nicht diese Rückversicherung. Und was bleibt dann? Dann bleibe ich selber. Und was kann ich mir selber geben, wenn ich alleine bin? Und das habe ich jetzt schon festgestellt und ich erzähle dir das, weil ich glaube, dass es dir auch so gehen könnte. Was passiert, wenn ich nicht permanent eine Rückmeldung bekomme, dass ich gut bin, so wie ich bin? Und da habe ich festgestellt, in meiner Beobachtung von mir selbst, dass ich extrem drauf fixiert bin, was andere fremde Leute, also Leute, die random irgendwie in der Straße, da auf der Straße mir begegnen, die in dem Café mit mir sitzen, die da auf dem Berg mit mir sind, was die über mich denken und wie die mich sehen. Und das finde ich absolut verrückt. Ich dachte wirklich, ich wäre in diesem Punkt schon deutlich weiter und dann habe ich in meiner Stille sozusagen angefangen, andere Frauen zu beobachten und festgestellt, dass es den meisten wohl genauso geht. Also wirklich unabhängig davon, wie ihr Körper aussieht. Das hat nichts mit der Fülle, dem Alter, der Haut, was auch immer zu tun gehabt. Dass ganz, ganz viele ständig im Kopf, so kam es halt bei mir an, damit beschäftigt sind, was andere über sie denken. Und jetzt kannst du mal über dich selbst ein bisschen nachdenken, das reflektieren, wie es dir so geht. Ob es dir auch so geht, dass du ständig, und vielleicht ist es dir auch gar nicht so bewusst, wie es ja bei mir auch war, dass du ständig damit beschäftigt bist, darüber nachzudenken, was andere über dich denken. Alle zuppeln ständig an ihrer Kleidung rum. Sehr viele überlegen, was sie auf ihr Teller legen. Man sieht es ja da an dem Buffet. Auch was andere sehen, was sie essen oder was sie auch beim Einkaufen aufs Band legen. Und das finde ich so, so, so schlimm. Als wäre da ständig irgendwie so eine Essenspolizei, nennen sie ja die im Intuitive Essen, so eine Essenspolizei neben dir in Form von den anderen Menschen um dich rum, die dich sehen, oder es ist nicht nur Essenspolizei, sondern auch Körperpolizei, was mutest du anderen Leuten zu, denen quasi zur Schau zu stellen? Und das finde ich ganz, 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 ganz schlimm, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Als ich dann das festgestellt habe, habe ich wie so eine Testphase gestartet und in kürzester Zeit ging es mir wirklich so, so viel besser. Und das ist, glaube ich, jetzt schon dass die Arbeit der letzten 8 bis 10 Jahre, die sich da einfach auszahlt. Und das sage ich dir, um dich zu ermutigen, dass es nicht so ist, dass du einfach immer in dieser Schleife gefangen sein wirst, sondern dass natürlich kommen diese Punkte, wo du dir denkst, was ist jetzt schon wieder los? Aber und das, was du tust, hilft dir, dass du immer schneller merkst, was hier eigentlich los ist und immer schneller dich da auch wieder rausholen kannst. Und diese Testphase, die ich da gestartet habe, hat mir einfach geholfen und das möchte ich dir jetzt weitergeben, nämlich meine Erkenntnisse aus diesen Tagen, wo ich komplett allein war, wo ich wirklich versucht habe, alleine zu erkennen, was eigentlich mein Thema ist, wenn ich alleine bin. Hier also meine Methode, wie du dich auf Reisen, ob alleine oder mit anderen Leuten, ist es natürlich deutlich einfacher, wenn du dich bei diesen Menschen sicher fühlst natürlich, ob du jetzt alleine bist oder nicht, wie du dich gut fühlen kannst und intuitiv essen kannst. Und Spoiler, das intuitiv Essen ist nur ein kleiner Teil von dem Problem und gleichzeitig, wenn du nicht intuitiv isst, dann wird das Ganze ein großes Problem. So, Punkt Nummer 1, Stichwort Dopamin-Detox. Das ist überall aktuell und ich kann einfach nur sagen, es stimmt halt einfach nur so. Es, der allererste Punkt, den du starten solltest, wenn du dich gut fühlen möchtest und dich mit dir selber verbinden möchtest, um dann intuitiv essen zu können, ist, das Dopamin zu reduzieren. Und zwar fang direkt an mit Social Media und quasi so gut es geht auf null. Ja, das wird für einige ziemlich schwer werden, je nachdem, wie viel du vorher so Social Media in irgendeiner Weise konsumierst. Also ich meine damit auch wirklich alle möglichen audiovisuellen Inhalte. Reduziere das quasi auf null. Es ist für viele jetzt hochgegriffen, dann versuch einfach so viel für dich möglich ist, alles Social Media so weit wie möglich runterzufahren, bleib in der Welt, in der du bist. Und das ist, glaube ich, so das Stichwort. Wenn du versuchst, aus deiner Welt zu entfliehen, indem du irgendwas konsumierst, an Inhalten, die dich komplett einnehmen, dann denk drüber nach. Alles, was Bildinhalte hat, lenkt dich ab von dir selber und suggeriert dir Dinge, wie sie sein sollten, die vermutlich bei dir aber auch nicht so sind und auch bei der Person, die die aufnimmt, nicht so sind. Es ist einfach eine scheiß Fake-Welt. Es tut mir leid. Und egal, wie viele Leute dann noch versuchen, irgendwie ihre Körperfalten und was auch immer ins Bild zu halten, es ist trotzdem Fake. Weil es nur so ein mini-mini-kleiner Ausschnitt ist, der nicht der Realität entspricht, also das ganze Bild zeigt. Das von 24 Stunden. Es ist geschönt. Selbst wenn es irgendwie Realität wirklich gut gemeint ist, es ist, du vergleichst dich, du siehst einen geschönten Ausschnitt und fühlst dich danach schlechter. Und da können wir Studien über Studien aufmachen. Es ist für, ja, das ist schon wieder ein Thema, gell? Aber du versuch es einfach und schau, was passiert. Ich glaube, das ist das Beste. Versuch mal dein Social Media und alle audiovisuellen Inhalte zu reduzieren, so gut es geht. Ich meine damit auch sowas wie Serien, Netflix, Disney Plus, was auch immer. Alle, was gibt's noch? Amazon Prime und so weiter. Alles, wo du dir irgendwelche audiovisuellen Inhalte anschaust. Versuche das mal. Und selbst wenn du dir denkst, was will die jetzt schon wieder, weil ich da immer, glaube ich, ein bisschen radikaler bin als viele, versuch es mal und schau, was passiert. So wenig wie möglich audiovisuelle Inhalte. Und es kann erstmal hart sein. Ich habe da aber für mich einen guten Trick gefunden, nämlich mach es dir so schwer wie möglich, diese Inhalte zu konsumieren, dass du nicht jedes Mal mit dir diskutieren musst. Nämlich, du kannst zum Beispiel dein Passwort nicht mehr speichern, sondern also von der Speicherung sozusagen dem Autofill löschen und einfach woanders eintragen. Und dann musst du und auch die Connect, also diese quasi die App oder wie nennt man das dann, die Verbindung, die Verknüpfung genau auf deinem Bildschirm kannst du ja auch löschen. Und dann musst du jedes Mal Netflix oben in die Suchliste eintragen. Dann musst du bei Login musst du deine Daten eintragen, musst dafür auf das andere, also nimm keins, das du auswendig kannst, musst es jedes Mal dann reinkopieren und so weiter. Und dann hast du so oft noch die Möglichkeit zu sagen, hey, stopp, ich wollte das doch nicht. Ich wollte das jetzt mal testen und wenn es nur 7 Tage sind, ich wollte es einfach mal testen, wie es ist, wenn ich mir nichts mehr anschaue. Und dann hast du nochmal mehrmals die Chance, nochmal die Hacken in den Boden reinzuhauen sozusagen und sagen, nee, ich probiere es mal. Und damit wird es schon schwieriger, deutlich schwieriger, als wenn du einfach nur den Browser öffnest, zack, Netflix und schon läuft's los. Das ist mal mein Tipp, probier es aus und schau, was passiert. Magic's gonna happen, kann ich dir nur sagen. Sowohl Social Media als auch irgendwelche Art von audiovisuellen Inhalten. Das kann genauso YouTube sein und so weiter. Schau einfach, was bei dir da gerade so viel ist vielleicht. Dann auch das nächste, reduziere dein Handy auf das Minimum. Gilt genauso. Handy bedeutet Dopaminkick. Jedes Mal, wenn du drauf schaust, Dopamin ist ja, entsteht ja in der Vorfreude. Das soll dich ja motivieren, ein Ziel zu erreichen. Das heißt, schon bevor du irgendeine Nachricht siehst, alleine dieses in die Hand nehmen, diese Erwartungsfreude sozusagen, löst es schon bei dir aus, dass du einen Dopaminkick bekommst. Und wir wollen das Dopamin ja reduzieren. Das heißt, versuch so wenig wie möglich in Versuchung zu kommen, dein Handy zu checken. Das ist natürlich für Mamas so eine Sache, wenn die Kita halt dich so kontaktiert, ist es natürlich schwierig, aber dann kann man auch auf nicht stören machen und nur die Kontaktdaten von der Kita oder vom Kindergarten oder Schule oder wo auch immer deine Kinder jetzt sind oder dein Kind da durchlassen, aber versuch dein Handy auf das Minimum zu reduzieren. Ich habe da für mich einen ganz guten Trick gefunden, vielleicht hilft der dir auch. Jedes Mal, wenn ich zum Handy greifen will, dann habe ich in derselben Tasche oder wir haben hier zu Hause wie so eine Handygarage für uns gebaut, habe ich auf meinem Handy mein Kindle liegen und jedes Mal lese ich dann ein bisschen in meinem Kindle, wenn ich gerade einfach nur automatisch mein Handy checken wollte, obwohl eigentlich es jetzt keinen Grund gibt sozusagen. Also ich warte nicht auf irgendeine Antwort, die wichtig ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas nachschauen wollte, was jetzt wichtig war, sondern einfach nur dieser Automatismus, der sich da so eingestellt hat. Und wenn ich merke, das ist der Fall, dann nehme ich mein Kindle und lese, wenn es ist nur ein Wort oder ein Satz. Aber irgendwas, das das unterbricht, dass ich mein Handy jetzt wieder in die Hand nehme und da irgendeinen Scheiß, sorry, mache, der absolut unnötig ist. Genau. Also, Punkt Nummer 1. Dopamin-Detox, also Social Media, irgendwelche Art von audiovisuellen Inhalten. Punkt Nummer 2, was ja auch zum Dopamin-Detox eigentlich gehört, ist Handy auf Minimum reduzieren. Selbst mit Podcasts, ich liebe ja Podcasts. Ich glaube, es gibt kaum eine geilere Erfindung als Podcasts auf dieser Erde, weil die weg von diesem wie sieht jemand aus, vergleichen gehen, sondern du hörst nur Input und die Energie von dieser Person. Und natürlich gibt es auch Leute, die eine schlechte Energie haben und dann hörst du es dir halt besser nicht mehr an, aber es bringt einen einfach so weiter. Also mich bringen Podcasts unglaublich weit. Ich weiß nicht, wo ich wäre in meinem Leben, wenn Podcasts nicht erfunden worden wären. Vielleicht kannst du da auch relaten, aber trotzdem ist es jedes Mal, du hast das Handy in der Hand, da ist die Verführung eigentlich zu einfach zu Dingen, die dich ablenken, die dich schlechter fühlen lassen, einfach sehr, sehr groß. Deswegen versuch mal weniger am Handy zu sein, Podcasts ja, aber versuch mal dich auf andere Dinge zu fokussieren. Wenn wir jetzt gerade in dieser Testversion unser Selbst sind. Genau, vierter Punkt ist, wie immer, hat unverändert über die letzten 8 Jahre journalen, journalen, journalen. Ich habe mir jetzt auch ein kleines Journal gekauft, das ich immer in meinem Beutel eben mit dabei habe, so ein ganz kleines, was ist es denn, A5 oder noch kleiner, ich glaube, wo ich einfach aufschreiben kann, wenn die Stimme im Kopf da wieder irgendwas fabriziert, was ich nicht haben will oder wo ich mir denke, das muss ich mir aufschreiben, um wirklich zu sehen, was da eigentlich los ist. Also ich habe immer so ein kleines Journal dabei, kann ich dir auch nur empfehlen, und wenn wieder irgendwas kommt, einfach aufschreiben. Dadurch entsteht eine Distanz zu dem Ganzen und du identifizierst dich nicht mehr so mit dem Quatsch, der da im Kopf einfach fabriziert wird. Zum Beispiel, wie meine Oberschenkel sehen jetzt total fett aus, oder die Haut, die man da sieht, ist dafür muss ich mich schämen, oder ich setze ein, was bei dir da so kommen könnte. Jemand denkt, was ist die, ein Croissant oder so. Schreib's einfach auf. Dann immer noch genauso mein All-Time-Favorite, was auch mit dem Journal in Verbindung steht, ist die Morgenroutine. Was auch immer dir gut tut. Und wenn es auch nur 2 Minuten sind, der Tag wird komplett anders, wenn du eine ordentliche Morgenroutine machst, in der du dich positiv ausrichtest und in eine positive Energie bringst. Also ich kann dir nochmal sagen, was ich mache, und das hat sich eigentlich in den letzten mindestens 5 Jahren gar nicht verändert, würde ich jetzt mal sagen, oder minimal. Ich stehe immer auf in der Früh, natürlich, und gehe auf die Toilette, trinke Wasser und rolle, so gut es halt geht, mit Kleinkind auch wirklich mit Herausforderung, rolle meine Matte aus, meine Yogamatte, und mache Yoga. Und wenn ich nur die Matte ausrolle und einen Sonnengruß mache, irgendwas, was meinem Gehirn sagt, sie tut es heute. Einfach die Matte ausrollen, morgen ein bisschen Yoga machen. Ich liebe 2 verschiedene Challenges, ich nehme sie nicht als Challenges, aber die mache ich immer wieder durch. Das ist einmal die Cassandra Yin Yoga, hat die auch viel, aber die hat auch so eine Morgen-Yoga-Challenge, die genau immer 10 Minuten dauern, und 10 Minuten sind einfach machbar in den meisten Fällen. Ich liebe aber auch diese, ich mache alles in die Shownotes, die Sonnengruß-Morgen-Routine von der Medi, die mache ich auch, glaube ich, habe ich auch, glaube ich, 1 Million Mal von diesen Klicks da beigetragen. Die ist auch super, super cool, und da kannst du jeden Morgen 10 Minuten Yoga machen, wenn du das möchtest. Und danach setze ich mich hin, schreibe noch ein bisschen was auf, versuche auch, also aufzuschreiben, was ist heute irgendwie da bei mir, wofür bin ich dankbar heute, und was ist the one thing sozusagen, was ich heute unbedingt machen möchte. Und dann versuche ich noch ein bisschen, ja, meditieren. Also das ist alles total kurz, das hört sich jetzt super lang an, aber ich würde sagen, vielleicht, wenn es wirklich quick and dirty, dauert es eine Viertelstunde oder so. Manchmal schaffe ich es auch wirklich gar nicht, dann versuche ich später nachzuholen, wenn mein Sohn denn mich eben weckt und halt bedürftig ist in irgendeiner Art und Weise, dann versuche ich es halt später nachzuholen oder zu sagen, hey, zu meinem Mann, kannst du ihn bitte jetzt kurz nehmen, und ich mache die 15 Minuten, 10 Minuten Yoga oder 1 Minute Yoga, 2 Minuten Yoga, kurz was aufschreiben, und dann ist es auch in 5 Minuten erledigt, das Ganze. Aber es ist so anders, wenn man das macht, und du kannst für dich auch raussuchen, was für dich passt. Wenn du einfach morgens Zeit hast, dann kannst du auch 2 Stunden Morgenroutine machen. Das war die geilste Zeit meines Lebens, als ich 2 Stunden Morgenroutine gemacht habe. Also da kannst du dein Yoga machen, da kannst du lesen, da kannst du malen, da kannst du spazieren gehen, da kannst du laufen gehen, da kannst du alles Mögliche machen. Es gibt nur einen Punkt. Benutze nicht dein Smartphone. Smartphones haben in der Morgenroutine nichts zu suchen. Genau. Dann, ja, und als Tipp auch, schau, worauf du dich am Abend schon freuen würdest, wenn du es am Morgen machst. Wenn du das jetzt als so, Verpflichtung, wenn sich das nach Verpflichtung anhört. Wenn du schon das Gefühl hast, boah, jetzt muss ich das wieder machen, dann kannst du es gleich lassen. Es muss was sein, was du richtig, richtig geil findest, wenn du am Abend vorher dran denkst, dass du es morgen machen darfst. Also es sollte kurz sein, es sollte leicht sein, das heißt, du kannst doch am Abend schon die Yogamatte ausrollen, wenn du Yoga machen möchtest. Es sollte so einfach wie möglich sein und so cool wie möglich. Also es soll dir Spaß machen und dich mit deinem Inneren verbinden, was auch immer das für dich ist. Schau mal, was das für dich einfach wäre, wo du am Abend denkst, geil, dass ich das morgen machen kann. Nach der Morgenroutine für deinen ganzen Urlaubstag gebe ich dir einen Tipp. Bau dir eine imaginäre Blase auf. Diese Blase soll dich beschützen, dir ein Gefühl von Sicherheit geben, wenn du diese Sicherheit jetzt eben nicht hast. Wenn du im Urlaub bist, wenn du irgendwo unterwegs bist, wo du dich unsicher fühlst. Bei mir ist es so eine wabbelige Seifenblase, würde ich jetzt mal sagen, die so eine ein bisschen dickere Wand hat, durch die man so durchschauen kann, aber die auch relativ reißfest ist. Und diese Blase, wie auch immer die bei dir aussieht, kannst du dir dann immer visualisieren, wenn du dich irgendwie unwohl fühlst. Sie ist wie so ein Schutz, so eine liebevolle Umarmung, wenn du dich nicht so gut fühlst aktuell. Und die kannst du, wenn du das übst, einfach immer wieder mal kurz dran denken, oh, meine Blase, ich bin geschützt, mir kann niemand was. Und zusätzlich zu dieser Blase kannst du dir dann auch noch so eine Affirmation sagen. Ich habe da eigentlich hauptsächlich 2 bis 3 Affirmationen, die ich mir immer wieder sage. Die erste ist, ich bleib bei mir, ich bleib bei mir. Und versucht dann so nach innen zu gehen oder ich höre auf meinen Körper, wenn es ums Essen geht. Und meine allerliebste Affirmation, die ich eigentlich immer benutze, ist, ich lasse das jetzt so. Und das ist bezogen auf das Aussehen meines Körpers. Das habe ich für mich über die letzten Jahre und ich auch in der Arbeit mit Klientinnen festgestellt, dass so diese Haltung, ich lasse es jetzt einfach so, auch mit diesem Wording ziemlich viel verändern kann. Weil dieses Ich lasse das jetzt so impliziert, dass du nicht noch irgendwo hin musst, sondern dass das jetzt gut so ist, wie es ist. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht perfekt. Du musst dich nicht jeden Tag im Spiegel anschauen und denken, boah, ich bin die geilste Sau auf dieser Erde, sondern es ist okay. Neutral reicht. Und das ist, was diese Affirmation für mich irgendwie transportiert, nämlich ich lasse das jetzt so. Schau mal, ob das für dich passt oder welche Affirmation für dich passt in Verbindung mit dieser Blase. Funktioniert, finde ich, wirklich richtig gut. Und jetzt denkst du dir vielleicht, was hat das jetzt alles mit dem intuitiven Essen zu tun? Jetzt redet sie so lange. Ich hoffe, es war natürlich was für dich dabei, sonst hast du wahrscheinlich eh schon ausgeschaltet. Was hat das jetzt mit dem intuitiven Essen zu tun? Und ich kann dir wirklich nur sagen, alles. Deine innere Ausrichtung bestimmt, ob du intuitiv essen kannst oder nicht. Ich beschäftige mich jetzt seit 8 Jahren durchgängig mit dem intuitiven Essen, mit mir selbst und mit anderen. Und ich bin je mehr denn je davon überzeugt, dass das Problem mit dem Essen nie das Problem mit dem Essen war, sondern das ist nur das Symptom. Es ist nie um das Essen gegangen. Ja, du brauchst die Grundsätze des intuitiven Essens, ohne die geht's nicht und du musst die üben. Das ist die Handlungsebene, aber sie ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Wenn deine innere Ausrichtung, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Bedürfnisse nicht gesehen und geachtet werden, dann wird das intuitive Essen zur Intuitiv-Essen-Diät. Und es machen gerade mehrere große Programme da draußen, deren Namen ich nicht nennen möchte, die du aber kennst, und richten damit mehr Schaden an, als dass sie helfen. Das ist aber ein anderes Thema. Da könnte ich wirklich... Es ist sehr, sehr schade und ich hoffe, ich versuche so wie die Lena zu sehen, dadurch finden viele Leute vielleicht zum intuitiven Essen, auch wenn sie erstmal auf die Schnauze fallen müssen. Solange du versuchst, eine Intuitiv-Essen-Diät zu machen und mit Intuitiv-Essen abzunehmen, da kannst du das Ganze einfach vergessen. Das wird nicht funktionieren, weil das immer, du versuchst eigentlich mit einer guten Lösung ein Problem zu lösen, das gar nicht das Problem war, sondern nur das Symptom. Aber das ist ein anderes Thema. Versuche nicht die Intuitiv-Essen-Diät zu machen, sondern versuche deine innere Ausrichtung, deine inneren Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken, die alle zusammenspielen, zu erkennen, zu wahrzunehmen und zu verbessern, danach zu handeln, wie auch immer. Und dann kannst du auf der Handlungsebene das intuitive Essen umsetzen. Und das ist, was wir wollen. Wenn du diesen Podcast hörst und du dich abgeholt fühlst von mir, dann versuch es so zu machen und nicht anders. Und jetzt die Punkte zum intuitiven Essen selber. Halt dich an die Grundsätze des intuitiven Essens, so gut es eben geht. Und so gut es eben geht, heißt, cut yourself some slack. Auf keinen Fall solltest du erwarten, dass es so gut läuft wie zu Hause. Wenn du auf Reisen bist, dann versuch es einfach so gut es geht. Die Bedingungen sind andere als zu Hause. Wenn du mit diesem Mindset reingehst, dann wird es schon einfacher. Wenn du nicht denkst, es muss genauso laufen wie zu Hause oder vielleicht sogar besser, weil jetzt ist ja Urlaub. Im Gegenteil, erwarte, dass wenn du nicht mehr in deinen isolierten Bedingungen von zu Hause bist, dass es dann genauso gut läuft. Nächster Punkt, warte, bis du wirklich Hunger hast. Nur weil jetzt Frühstückszeit ist, musst du nicht essen. Wenn du ohne Hunger isst, muss man wirklich sagen, dein Körpergefühl meistens für den Rest des Tages einfach im Arsch. Tipp für mich, wenn du Essenszeiten im Hotel hast, die du auch mitnehmen möchtest sozusagen, steh früher auf. Wenn du früher aufstehst, eine Morgenroutine machst oder schwimmen gehst oder spazieren gehst, dann hast du vermutlich um 9.30 Uhr auch Hunger. Vielleicht auch um 10.30 Uhr erst. Versuch erst zu essen, wenn du wirklich Hunger hast, ob es da Frühstück gibt oder nicht. Zur Not packst du dir heimlich oder offensichtlich irgendwas ein, aber iss nicht, wenn du keinen Hunger hast. Und iss genau das, was du essen willst. Genau das, was dein Körper dir sagt. Und wenn du es nicht weißt und du schon länger intuitiv isst, in Klammern, dann hast du einfach keinen Hunger. Also warte, bis du wirklich Hunger hast, dann wird dir dein Körper auch sagen, was du essen sollst. Und umgekehrt, für die, die eher die Tendenz haben, am unteren Ende zu essen, also immer weniger, reduziert, mit Angst, versuch 2 Schritte nach vorn zu gehen und mehr zu essen. Das ist jetzt sicher nichts Neues, vielleicht musst du es aber einfach nochmal hören. Versuch nicht, immer am unteren Rand zu bleiben. Ich kenne das auch, diesen Sicherheitsabstand sozusagen von dem Sättigungsgefühl. Versuche, auf neutral zu kommen. Wenn du dafür irgendwie einen geschützten Rahmen brauchst, wenn du sagst, in der Öffentlichkeit, das geht für mich gar nicht, versuch wirklich mal nicht zu sehr am Essen rumzuschrauben, sondern an dem, was dahinter steckt. Wenn du Angst hast, dich voll zu fühlen, dann liegt es daran, dass du nicht in den meisten Fällen, ich kenne nicht deinen Einzelfall, aber in den meisten Fällen liegt es daran, dass du denkst, du bist das. Siehst dann voll aus, du siehst dann dick aus und wenn man dick aussieht, dann wird man nicht akzeptiert, dann wird man abgelehnt dafür und so weiter. Dann kommen die Gefühle und die Bedürfnisse wieder raus. Versuch umgekehrt, dich gut zu fühlen. Und da kommen die anderen Punkte wieder dazu. Versuch dich gut zu fühlen durch alle Techniken, die ich jetzt genannt habe, dann hast du nicht so Angst vor dem Essen. Umgekehrt, wenn du dich schlecht fühlst, wird das Essen wieder zum Thema. Das kennen wir alle. Also arbeite an deinem Gefühl, an deiner Selbstwahrnehmung, an deiner inneren Ausrichtung und versuche dann, wenn es dir gut geht, 2-3 Schritte nach vorn zu gehen und mehr zu essen, wenn das für dich schwierig ist. Genau. Ist dann eben genau das, was dein Körper dir sagt, das habe ich schon eben gemeint, und verbinde dich vor dem Essen, bevor du anfängst, mit deinem Magen. Nimm da bewusst 3 Atemzüge, das ist meine Technik, 3 bewusste Atemzüge, bevor du anfängst, das merkt auch keiner, wenn du das leise machst, und iss langsam. Leg das Besteck so oft wie möglich weg, kau lange, wenn das dir schwerfällt, hilft vielen auch zu zählen, also so bis 15 oder 20 Bisse zu zählen, und hör dann auf zu essen, wenn du so 3-mal laut atmen musstest. Und da sind die Atmer nicht direkt nacheinander, sondern immer du isst was und merkst, oh, jetzt werde ich voller. Dann isst du nochmal was. Dann kommt nochmal irgendwann nach 1 oder 2 oder 3 oder 5 Gabeln ein Atmer und dasselbe ein 3. Mal. Und bei mir hilft es, wenn ich nach dem 3. Atmer aufhöre, dann ist es genau richtig. Das musste ich aber auch erst erfahren. Bei dir kann es aber auch anders sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du jetzt satt bist, dann warte so 5 bis 10 Minuten, ohne weiter zu essen. Dann merkst du schon, passt noch was rein oder nicht. Du kannst in der Zeit dich unterhalten mit deiner Begleitung oder ein Buch lesen oder irgendwie einfach rumschauen, was anders machen. Wenn du dann sicher bist, dass du satt bist, steh auf. Wenn du nicht sicher bist, natürlich dann, also wenn du denkst, du hast noch Hunger, dann iss was. Aber wenn du satt bist, steh auf und mach irgendwas Schönes, dass dieser Fokus sich wieder verschiebt, weil das Essen ist Essen und danach ist wieder das eigentliche Leben in Anführungszeichen. Also geh spazieren, hör einen Podcast, lies ein Buch, unterhalte dich, was auch immer. Was dich halt wieder in eine gute Energie bringt. 9. Punkt bei mir, 9 Punkte waren es jetzt schon, kauf Lebensmittel ein. Auch wenn du in einem Hotel bist, wo du gut versorgt bist, geh einkaufen. Kauf verschiedene Lebensmittel und tu sie in die Minibar. Und zwar möglichst viele verschiedene Sachen, die du gerade vielleicht potenziell essen möchtest, in möglichst kleinen Portionen. Weil das Thema, wir wollen wahrscheinlich alle nachhaltig leben und nicht Lebensmittel verschwenden. Deswegen fangen wir dann an, Dinge aufzuessen, obwohl wir sie gar nicht essen wollen. Und das führt wieder zu so einer Abwärtsspirale. Also versuch, viele verschiedene Sachen in möglichst kleinen Portionen zu kaufen. Und zur Not schmeißt du es weg, bevor du was isst, was du nicht essen möchtest. Das ist auch ganz wichtig. Also kauf ein, hab immer so einen kleinen Vorrat da an Dingen, die du bei Hunger potenziell essen wollen würdest. Genau. Dann zieh dir Kleidung an, in der du dich wohlfühlst. Wenn du die ganze Zeit den Bauch einziehst, ist es mit dem intuitiven Essen einfach passé, weil dann die Abwärtsspirale beginnt. Lieber weitere Kleidung, die nicht so viel Körper zeigt, als zu enge Kleidung, an der du die ganze Zeit so rumzuppelst. Das wirkt sich auf dein Wohlbefinden aus und damit wären wir dann wieder am Anfang. Wenn du dich unwohl fühlst, wird alles schwierig. Genauso distanzier dich von dem Aussehen von deinem Körper. Schau dir so wenig wie möglich irgendwie reflektierende Scheiben an, wo du deinen Körper siehst, oder schau dich so wenig wie möglich im Spiegel an. Schau dir auch nicht so viele Fotos von dir an, wenn die irgendwie dich triggern. Weg von der Optik hin zum Gefühl. Wenn man sich vorstellt, früher die Leute, hatten ja nicht mal einen Spiegel zu Hause. In der Natur früher gab es vielleicht mal eine spiegelnde Wasseroberfläche, aber man hat sich selber ja nie gesehen. Heute ist es genau umgekehrt. Man schaut sich die ganze Zeit irgendwo an und vergleicht sich dann mit anderen Leuten, die potenziell in echt auch nicht so aussehen. Und das ist einfach nicht gut. Also versuch, dich so wenig wie möglich irgendwo anzugucken und dich gut zu fühlen. Und je besser du dich fühlst, desto schöner fühlst du dich auch und vergleichst dich auch weniger. Also mein Mantra weiterhin, ich lass das jetzt so. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Warum bist du denn eigentlich im Urlaub? Fokus auf die schönen Erlebnisse, Fokus auf deine Gesellschaft, Fokus auf die Natur, auf die Gespräche mit den Menschen. Wofür reist du denn sonst überhaupt? Weshalb bist du an diesen Ort gefahren? Was wolltest du sehen? Was wolltest du erleben? Wie wolltest du dich fühlen? Nicht, um dir ständig Gedanken zu machen, wie du aussiehst, was du isst oder was andere von dir denken. Raus aus deinem Kopf, hin zum Hier und Jetzt. Und sei dankbar. Dankbar für diesen wunderbaren Körper, der dir das alles überhaupt erst ermöglicht. Und jetzt kannst du, wenn du nach dieser Podcast-Folge Bock hast, diese Tipps, meine Erfahrungen umzusetzen, in den Shownotes einfach mal durchgucken. Da findest du eben auch das Buch von Marie-Louise Ritter, das kannst du auch als Urlaubslektüre gleich alternativ zum Handy verwenden, vom Glück allein zu sein. Ich packe dir das andere, das fand ich auch richtig toll, von der Kunst des Lebens leicht zu nehmen, auch noch mit rein. Am 1. August kommt ihr neues Buch raus, irgendwas mit Zuhause finden oder so, also freue ich mich auch schon drauf, aber wie gesagt, absolut keine bezahlte Werbung, ich muss das alles selber bezahlen, ich finde es einfach super schön und inspirierend. Auch wenn ich Instagram in ihrem Fall wieder schwieriger finde, aber das nur so am Rande. Die Bücher sind super toll, lese sie gerne. Und irgendwas wollte ich noch in die Shownotes packen, das packe ich auch noch in die Shownotes. Und ich hoffe, du konntest ganz, ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Folge für dich rausnehmen. Wenn du irgendeinen Wunsch hast für eine Podcast-Folge, dann schreib mir gerne per Mail an kathi@emmyrosa.com oder über das Kontaktformular auf meiner Website. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Ich arbeite jetzt gerade auch dran, einen WhatsApp-Kontakt herzustellen, weil ich ja nicht auf Social Media bin, und würde mich einfach wahnsinnig freuen, von dir zu hören, ob dir meine Tipps geholfen haben, was für Erkenntnisse du gewonnen hast. Und wenn der Podcast dir gefällt, dann freue ich mich auf eine positive, möglichst positive Bewertung natürlich. Und jetzt genieß den Sommer, genieß deine Reise, komm mit dir in Kontakt und schaff dir unvergessliche Momente, weil das Leben ist verdammt kurz. Deine Kathi von Emmy Rosa.